Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin Katharina Ivankovic, mir gegenüber sitzt wie immer, natürlich topfit Dr. Peter Hettenbach. Peter.
Ja.
Ja, sehr gut. Das höre ich gerne. Wir machen heute nämlich wieder einen kleinen Ausflug. Aber sehr, sehr zu meiner Enttäuschung und zu deiner Freude bleiben wir in Deutschland. Wir machen einen kleinen Schuss nach Berlin. Dort gibt es nämlich ein, in Anführungsstrichen, neues Projekt, was aber jetzt gerade vor allem mit der Werbetrommel rührt, in der Hauptstadt Berlin.
Genau, und du hast zu mir gesagt, wir reden heute Tacheles. Meine Frau hat am Sonntag auch mit mir Tacheles gesprochen. Ich erzähle dir was dazu.
Das wundert mich kein bisschen. Wir legen mal los. So, Peter, was hast du angestellt?
Du, wir waren an Ostern ein bisschen spazieren in der Südpfalz, im schönen Städtchen Kandel.
Ja.
Da habe ich eine Immobilie gesehen.
Oh nein.
Und die Frau Hettenbach hat gesagt, nein. Aber die war bei 700 Euro der Quadratmeter und da kann ich fast nicht widerstehen. Viel Arbeit drin, aber da scheue ich mich ja nicht davor, aber...
Gartenlaube, Denkmalschutz, kein Dach drauf.
Mehrfamilienhaus mit leerstehenden Supermarkt unten drin und wo man schon ein bisschen mit Kopf und mit Ideen dran gehen muss. Aber meine Frau hat mit mir Tacheles gesprochen, hat gesagt, Hettenbach, du bist über 60. Ja. Überleg mal, wir finanzieren das dann, bis wir 90 sind. Das machen wir lieber nicht. Das verstehe ich unter Tacheles jetzt.
Ja, Ansage.
700 Euro der Quadratmeter, das musst du dir vorstellen.
Ja, vielleicht müssen wir es uns mal anschauen.
Na, wenn du das mit der Chefin ausmachst.
Naja, also zumindest ist die Kalkulation mit, das finanziere ich in 30 Jahren noch bei mir ein bisschen besser. So, nee, wir, Tacheles ist ein prima Stichwort. Wir sind nämlich in Berlin und dort wird ein neues oder ist eigentlich schon ein neues Stadtquartier entstanden. Berlin Mitte. Und zwar heißt das auch am Tacheles. Und es gibt unterschiedliche Meinungen zum Quartier am Tacheles. Und vielleicht um das, um so einen kleinen Teaser da rein zu haben, würde ich einfach mal die Google-Rezension zum Tacheles lesen. Und
hau raus.
Der Schnitt ist 3,5 von 5 Sternen und setzt sich vor allem aus 5 und 1 Sterne Bewertungen zusammen. Also es gibt recht wenig, was in der Mitte ist. Das heißt, Berlin ist ziemlich stark gespalten, was dieses Thema angeht. So, wir lesen zunächst einmal eine 5-Sterne-Bewertung. Schauen wir also mal, was da gesagt wird. Wir sind hier häufiger, da wir um die Ecke wohnen. Dieses neu gebaute Ensemble im Herzen von Berlin zwischen Friedrichstraße und Oranienburger Straße ist einfach nur toll und sehr gelungen. Sei es die Architektur der verschiedenen Gebäude, den Gewerbeeinheiten, in Klammer, hier werden sicherlich noch einige hinzukommen, Einkaufsmöglichkeiten, Cafés, wie auch den Innenplätzen zum Verweilen. Hier befindet sich auch die Fotografista, Raum für eine faszinierende visuelle Kunst. Einfach top, sehr zu empfehlen. Hat noch einige Bilder angehängt, also sehr, sehr bemühter Bewerter oder Bewerterin. Und direkt darauf folgend, vor 3 Tagen gepostet, folgt eine 1-Sterne-Bewertung. Und die lese ich auch mal vor. Nichts wirklich Sehenswertes. Normaler, moderner Glasbau ohne Seele. Man hätte was deutlich Schöneres mit Charakter bauen können. Aber man hat sich entschieden, Einheitsbrei zu bauen, wie es ihn überall gibt. Schade für die verpasste Chance. Und dann nochmal einmal schnell im Wechsel, dann sind wir mit ihren Rezensionen auch schon gut durch. Die klingen nämlich alle relativ gleich. Die nächste wieder 5 Sterne. Beeindruckender Ort, zentral in Berlin-Mitte. Hier kann man beobachten, wie ein ansprechendes Viertel auf Hauptstadtniveau neu entsteht und in immer kürzeren Abständen neue Geschäfte und Lokale einziehen. Beeindruckende Architektur, verschiedene Gebäudeteile, die abwechslungsreich mit vielen durchdachten Details imposant eine Gemeinschaft bilden. Dann haben wir wieder eine 1-Sterne-Bewertung. Die letzte wirkliche Institution muss vor Investoren weichen. Das letzte Stück Berlin, was es, Zitat, arm aber sexy gemacht hat. Jetzt ist Berlin nur noch teuer und unsexy und besteht aus Beton und Glasgebilden. Berlin, du bist keine Metropole mehr, du bist eine ganz normale Großstadt.
Aber ich glaube, jetzt musst du ein bisschen was über den Hintergrund erzählen, von wegen Seele, genau, und arm und sexy und so.
Und als kleine Brücke dessen, was die Geschichte des Tacheles ist, habe ich eine letzte Rezension, die da eine schöne Überleitung baut. Ein Stern von Michael. Ich will niemanden zu nahe treten, aber ich bemitleide jeden, der diese Katastrophe als das Tacheles kennenlernt. Es war früher der Inbegriff von Kreativität und ein Raum für Menschen, die sich begegnet sind. Hier lernt sich niemand mehr kennen. Hier ist niemand mehr spontan oder springt über seinen Schatten. Hier sieht niemand mehr etwas, was er sie noch nie im Leben zuvor gesehen hat. Besonders peinlich ist aber, dass hier verzweifelt auf die Vergangenheit Bezug genommen wird. Das ist regelrecht erbärmlich. So, wir hören ich finde, man hört aus den schlechten Bewertungen, dass es offensichtlich Leute gibt, die eine emotionale Bindung an diese Ecke haben. Und hier kriegt man den ersten Anschein, warum das so ist. Das Tacheles ist also eine Ecke, wir haben es gerade schon gehört, Friedrichstraße, Oranienburger Straße, also großartige Lage in Berlin-Mitte, muss man vielleicht einmal vorab sagen. Und hat früher die sogenannte Friedrichstraßenpassage beheimatet. Also mit früher meine ich frühe 1900er Jahre. Fantastische Passage. Also riesige, riesige Kuppel und erinnert so ein bisschen, wer mal in Milan war, die Einkaufspassage dort gesehen hat. Also wir reden wirklich von so dem, was man eher in Paris vermuten würde. So richtig schön edel gemacht. Hat dann natürlich auch eine Geschichte zwischendurch von den Nazis benutzt worden. Ist im Krieg beschädigt worden, aber nicht extrem beschädigt worden. Die Kuppel zum Beispiel stand auch noch. Man hat aber trotzdem nicht so wirklich einen Plan gehabt für dieses Areal, was dazu geführt hat, dass es dann zu Teilabrissen kam in den 70ern, in den 80ern. Und dann wurde beschlossen, weil sich einfach keiner gefunden hat, der sich dieses Projekts angenommen hat, wurde beschlossen, dass man dieses Areal jetzt abreißt, 1990. Weil es aber, also wie gesagt, es war eine Prachtbaute, da war also sehr viel Geschichte, Historie, Kunst auch einfach drin, gab es eine Künstlerinitiative, die diese als schützenswert empfunden hat. Und das war die Künstlerinitiative Tacheles, die dieses Gebäude dann zunächst einmal besetzt hat, um den Abriss zu verhindern. Und dann hat man über unterschiedliche Initiativen Einspruch eingelegt zum Abriss, hat nochmal Gutachten erstellen lassen darüber, dass die Bausubstanz besser ist als vorher angenommen, dass also ein Unterdenkmalschutz stellen und dann ein Restaurieren des Gebäudes durchaus realistisch ist, hat da auch einiges an Zuspruch bekommen, hat auch hier und da gewonnen. Es wurde zwischenzeitlich dann auch unter Denkmalschutz gesetzt und die ganzen Abrisspläne wurden erstmal auf Eis gelegt. Es gab dann einen Eigentümerwechsel zwischendurch, also das ist jetzt wirklich eine sehr grobe Einschätzung. Es gab dann einen Eigentümerwechsel zwischendurch und die Künstlerinitiative Tacheles hat mit dem Eigentümer einen Mietvertrag auch beschlossen. Der ging dann bis 2008. Da würde symbolisch 1 Mark pro Quadratmeter, später dann 50 Cent an Miete verwendet. Also da sieht man, da ging es eher darum, die dort, ich sag mal, ein Stück weit wahrscheinlich zu dulden als Eigentümer des Gesamtareals, weil sie haben nicht alles an der Stelle als Tacheles besetzt. Aber es gab eben einen Teil und der ist dann wirklich von Kunst quasi eingenommen worden. Also da gab es noch Schutt, der überall rumstand. Der wurde dann zu Skulpturen gemacht. Es haben natürlich auch Künstler dort gewohnt. Es gab wirklich zahlreiche zig Ateliers, die dort dann quasi ihre Heimat gefunden haben. Also es war aus der Perspektive der Kunst ein absoluter Hotspot.
Oase.
Eine absolute Oase. Dann ist der Mietvertrag geendet. Man hat sich nicht wieder einigen können, 2008. Die Künstler sind zunächst einmal geblieben. Und dann 2011 erfolgte eine Reihe, oder 2011 und 2012 erfolgte eine Reihe durchaus fragwürdiger Räumungen, die dort stattgefunden hat, auch durch private Sicherheitsunternehmen. Die wurden dann aber auch für rechtswidrig erklärt, die Räumungen. Aber so wirklich hat's quasi die Räumung des Areals nicht aufhalten können. Die Künstlerinitiative hat dann 2012 das Areal am Tacheles verlassen. Ich glaube, 2016 ist dann der aktuelle Eigentümer dazu gekommen. Es startete eben die Planung für das Areal, was es jetzt ist. Und also alles, was man vom alten Tacheles kennt, ist an der Stelle so erstmal nicht wiederzuerkennen. Und es ist also ein komplettes Quartier dort geplant und inzwischen zu einem guten Teil auch errichtet worden. Besteht durchaus, also Quartiersmix, Läden, Cafés, wir haben es gerade gehört, es sind natürlich auch Innenhöfe, die man dort sieht. Einiges an Wohnen, auch einiges an Gewerbe, so wie man das moderne Quartier eben vermuten würde. Ich finde, es sieht auch so aus, wie man das moderne Quartier vermuten würde. Viel Glas, sehr weiß. Es ist hier und da ein bisschen Hommage ans alte Gebäude. Hat man versucht, ein bisschen das quasi ein bisschen Hommage zu halten. Beispielsweise gibt's inmitten des Quartiers eine runde Fläche, eine Art runden Platz. Das ist ungefähr, wo die Kuppel damals stand, die große, um das quasi so ein bisschen mitzunehmen. Ja.
Du, ich habe 700 Euro der Quadratmeter in der Tasche. Mich interessiert der Preis.
Du kommst nicht weit. Also ich glaube, wenn du dich auf eine Toilette im Tacheles-Areal setzt und wirklich so relativ genau um deine Füße und dich eine Linie ziehst, haben wir trotzdem keinen 700 Euro Quadratmeterpreis für dich.
Hau mal raus.
Also es sieht schwer aus. Zunächst einmal, es gibt unterschiedliche Gebäude, die unterschiedliche Apartmentstile drin haben. Es wurde auch Star-Architekten, ne? Also da wirklich, auf Englisch sagt man the whole shebang, da wurde wirklich alles aufgefahren, was man auffahren konnte, um das eindrucksvoll zu machen. Und man sieht es auch, also es gibt ein Gebäude, das heißt Vert, ich schätze mal das französische Wort für grün, V-E-R-T, was so eine geschwungene Fassade hat, wo auch ein bisschen mit Grün gearbeitet wurde. Dann gibt es nochmal ein anderes Gebäude, was sehr futuristisch aussieht. Dann gibt es die Suites am Tacheles, die eher mikro, also eher kleine Wohnungen und vor allem Lofts sind. Also es ist von allem erstmal was da. Und es entstehen auch ein paar hundert Wohneinheiten. Das ist ja zunächst einmal lobenswert. Die Frage ist, für wen sind diese Wohneinheiten? Und ich habe mir das einfach mal angeschaut. Also, es gibt dieses Suites am Tacheles. Das sind, wie gesagt, sehr loftig, offen geschnittene Sachen. Viel Sichtbeton, also es wird sehr viel so auf Design Wert gelegt. Man startet bei zwei Zimmer, wobei es ist eine Schiebetür, die beiden Zimmer trennt. Also es sind nicht wirklich das, was man traditionell kennen würde. Es ist eigentlich ein Grundriss, der ein großes Rechteck ist, was dann einfach durch eine Schiebetür unterteilt ist, aber trotzdem sehr, sehr offener Schnitt. Also nur zur Orientierung. Die kleinste Einheit beginnt bei 41 Quadratmetern. Klein. Also 41 Quadratmeter ist ein Studio. Und liegt bei 658.000 Euro. Das ist stolz. Also, Peter sieht aus, als ob er gleich platzt. Peter, du bist gut im Kopfrechnen. Wie weit kommst du denn mit deinen 700 Euro?
Spucke weg.
Das ist erstaunlich. Also wir bewegen uns bei den kleinen Wohnungen nah an den 20.000 Euro der Quadratmeter. Das ist natürlich ein Hammer. Also das ist unglaublich viel Geld. Es sind genau genommen, also es sind 16.000 Euro der Quadratmeter bei dem Beispiel. Das sind aber noch die günstigeren, teuren Wohneinheiten dort. Also wir kommen auch noch mal auf ein paar andere zurück. 16.000 Euro. Wir hatten gerade, also für euch wird die Folge wahrscheinlich auch schon ausgestrahlt worden sein, wo wir über die AFA sprechen. Da war unser Neubaubeispiel bei 5.000 bis 6.000 Euro.
Das sind auch so Preise, die man ein bisschen gewohnt ist.
Mhm. Ja.
Ich dachte schon, ich gehe sehr tief mit meinen 700, die aber auch wirklich real waren.
Ja.
Aber jetzt das Ganze mal 3 oder mal 4, das ist natürlich schon ein Nischenmarkt, würde ich sagen. Extremst Mini-Nischenmarkt.
Ja, ich hab dann mal überlegt, wer kauft denn sowas? Also, ich könnte mir die absoluten Superreichen vorstellen, aber wohnt jemand Superreiches in einem Studio-Apartment? Nicht so wirklich. Dann dachte ich, okay, in Berlin herrscht absoluter Wohnungsmangel. Das heißt, ohne dass ich das gut heiße, es wird sich wahrscheinlich recht viel Miete aus den Leuten finden lassen. Das heißt, man könnte mit recht hohen Mieten rangehen. Dann dachte ich, okay, ich gehe mal mit einem Neubau vervielfältiger ran und guck mal, was ich rauskriegen müsste an Miete, damit man da irgendwie ein Szenario hat, was halbwegs Sinn ergibt. Ich bin mit einem 30er vervielfältiger rangegangen, also mit einer Rendite etwas über 3%. Ohne arg zu Kopf rechnen, Peter. Quadratmetermiete, Schuss.
Keine 5 Euro, 50 Euro.
Na dran, 44,5 Euro der Quadratmeter. Unglaublich. Also unglaublich. Wenn man das also für die kleine Wohnung dann nochmal multipliziert, reden wir über eine Kaltmiete von über 1.800 Euro für ein 41 Quadratmeter Studio-Apartment. Und ich finde Sichtbeton manchmal auch ganz nett und ich finde offene Schnitte manchmal auch ganz nett und die sind schon schön geplant und große Fensterfronten und so. Aber für 1.800 Euro stelle ich mir was anderes vor als 41 Quadratmeter, egal wie schön die sind.
Das finde ich jetzt den richtigen Blick auf das Ganze. Also, dass das nichts mit, wir erklären ja immer, dass Angebot und Nachfrage momentan nicht zusammenkommen und überlegen, wie das sein könnte bei 5.000, 6.000 Euro den Quadratmetern. Jetzt sind wir da, also beim Vierfachen. Und was mir jetzt gekommen ist, ich laufe da öfters mal lang.
Mhm.
Auch Friedrichstraße und dann zum Tiergarten und dann gibt's da, wo das Denkmal ist, am Brandenburger Tor, auch ein Neubauprojekt, wo ich schon viele Jahre zu Fuß dran vorbeilaufe. Da steht so ein großer Bauzaun drum mit so Löcherchen, kann man reinschauen. Mhm. Das heißt The Wilhelm.
The Wilhelm.
Schon mal was von The Wilhelm gehört?
The Wilhelm? Nee, kenn ich nicht.
The Wilhelm, der entsteht auch nicht. Also ich glaube, da sind einige Projektentwicklungsschwierigkeiten im Hintergrund. Mhm. Sonst würde so eine Top-Lage direkt am Brandenburger Tor nicht so lange nicht zustande kommen. Und ich muss dran denken, weil du mir erzählt hast, wer soll denn das kaufen? Und ich habe da mal einen Bericht gelesen, wo man gesagt hat, also ihr dürft da nicht mit diesen kleinbürgerlichen deutschen Maßstäben dran gehen. Berlin ist eine internationale Stadt und das auch ein internationales Klientel. Und die haben dann eben eine Wohnung in Berlin, New York und in Tokio. Mhm. Und für die spielt das Geld dann nicht so eine Rolle. Und selbst wenn es so sei, gibt es dann auch mehrere, die auf diese Zielgruppe schielen. Und ob man da eine 40 Quadratmeter Wohnung da reinbringen kann oder soll, schwierig. Also ich wünsche ja jedem Projektentwickler Erfolg. Und wenn es eine Finanzierung gegeben hat, gebaut ist, schon zweimal, leer stehen sollte das nicht. Aber ich halte es schon für sehr, sehr sportlich.
Also um vielleicht ein bisschen zu untermauern, wo dieses Pricing wahrgenommen herkommt. Hier gibt es eine Kategorie, da steht für ein rundum komfortables Leben. Und es werden so ein bisschen die Goodies des Wohnen dort genannt. Also es gibt einen Health Club and Spa. Ich gehe davon aus, das ist ein Pool, Fitnessstudio und Sauna. Es gibt einen Hundewaschplatz. Also wir sind sehr im Großstadtleben angekommen. Es gibt einen Owners Club. Als ich versucht habe herauszufinden, was das heißt, konnte ich nur eine Anfrage stellen und hier steht nur Owners Club. Sie profitieren von exklusiven Owners Club Vorteilen und Kooperationen mit Markenpartnern. Keine Ahnung. Concierge zu erwarten, Quartiers-App und es ist, es gibt nochmal ein eigenes gesondertes Sicherheitskonzept. Berlin Mitte, jo. Okay. Aber wir sind noch nicht bei den teuersten Wohnungen angekommen. Also wir haben uns jetzt über die Suites unterhalten. Es gibt aber noch andere Gebäude. Hier gibt es zum Beispiel etwas, das heißt Frame. Sichtbeton trifft auf feine Schlossdielen. Was ist denn eine Schlossdiele, Peter?
Na, ich glaube, es ist nicht das Fichte-Tanne-Brett aus dem Baumarkt. Ich erwarte da Eiche. Da erwarte ich irgendwas, was historisch im Schloss ausgebaut worden ist. Mhm. Und handverlesen dort
sowieso
eingearbeitet wurde und eine Reminiszenz an, keine Ahnung, die alten Preußen oder sonst was.
Also es soll auf jeden Fall einen Kontrast bilden zum Sichtbeton. Also es geht so ein bisschen um dieses Kontrastspiel. Also Sichtbeton trifft auf feine Schlossdielen. Ein spannender Kontrast. Loftelemente und durchdachte Verglasung verleihen den Räumen Weite und eine inspirierende Klarheit. Peter, willst du wissen, was die inspirierende Klarheit dich kostet?
Aber bitte nicht 50.000 Euro den Quadratmeter.
Also, kleinste Einheit wieder. Ich gehe davon aus, ich bin ganz ehrlich, es ist nicht die übersichtlichste Art und Weise, wie man ein Projekt darstellen kann. Ich gehe aber davon aus, dass es sich hier unter Umständen um die Penthouse-Wohnung handelt bei Frame. Einfach von der Art und Weise, wie die Bilder gemacht sind, dass von oben Licht einfallen kann. Ich habe jetzt keinen krassen Terrassenbau dort gesehen und sie fangen bei 75 Quadratmetern an. Sie sind deutlich größer als die anderen Wohnungen. Das wäre jetzt einfach so als Orientierung. Der Preis hat mir auch durchaus einen kleinen Anhaltspunkt gegeben. Also 75 Quadratmeter ist die kleinste. Der niedrigste Preis ist 1.364.000 Euro. Peter, bist du überzeugt?
Ich fahre nochmal nach Kandel.
Vielleicht sollten wir das deiner Frau zeigen.
Das ist vielleicht eine gute Idee. Aber ich bin wirklich sprachlos.
18.000 Euro der Quadratmeter, über 18.000 Euro.
Weißt du, wie viele Wohnungen da insgesamt entstehen mit Gewerbeeinheiten etc.?
Wie groß ist dieses Quartier? Das suche ich dir gleich nochmal raus, während du eine Existenzkrise hast.
Ja, aber das ist ja mit Sicherheit dreistellig.
Ja.
Und das ist natürlich so viel einerseits nicht. Und wenn man alle internationalen Käufer sich vorstellt, vielleicht ja, und aber ich glaube einfach, das ist schon ein Hochrisikoprojekt und es hilft mit Sicherheit nicht dem Markt in Berlin.
Ich habe mal überschlagen, ich habe keine Gesamtzahl gefunden, ich habe überschlagen, es sind irgendwas zwischen 160 und 170 Wohneinheiten.
Ja. Hätte ich jetzt auch geschätzt, und ich kenne noch ein weiteres Projekt seit vielen Jahren schon in Berlin. Auch an der Friedrichstraße, das ist das U-Land von Philipp Stark.
Mhm.
Und ich kann nur sagen, ich sehe dort seit Jahren, obwohl keine Angebote mehr in den Portalen sind, leere Wohnungen.
Abends kein Licht an.
Kein Licht an. Mhm. Teilweise fehlt sogar kompletter Innenausbau, wo auch irgendwelche Leute mit Geld dort geparkt haben.
Mhm.
Und noch nicht mal dann im Reichtum irgendwas für die Stadt beitragen.
Ja.
Und ich kenne ähnliche Fälle in Düsseldorf, in Derendorf, an dem ehemaligen Güterbahnhof, sind auch ähnliche Dinge entstanden, wo rein Investoren eingestiegen sind, reine Image-Themen gemacht worden sind. Man darf wahrscheinlich auch nicht genau fragen, wo das Geld überall herkommt.
Mhm.
Sicherlich sind in einer Stadt, in einer Millionenstadt wie in Berlin 150, 200 Wohnungen jetzt auch nicht ein großer Klumpen.
Nee.
Aber ich finde, will man das so urban haben?
Also ich, Ich gebe dir mal noch den ein oder anderen Satz mit, der vom Projekt selbst quasi zum Anwerben des Projektes genannt wird. Also es werden zunächst die unterschiedlichen Gebäude gezeigt. Dann gibt es natürlich ein Showroom. Es gibt auch Open House. Man kann da mal gucken. Vielleicht sind wir ja mal zur richtigen Zeit in Berlin. Schauen Sie uns mal live an, falls die Verantwortlichen diese Folge nicht gehört haben. Also, Überschrift ist Vermögen aufbauen und sichern. Das Stadtquartier am Tacheles ist in dieser Form eine der letzten Neuentwicklungen in Berliner Zentrumslage. Ist richtig? Im Innenstadtbereich sind bebaubare Flächen nicht mehr verfügbar. Stetig wachsende Bevölkerungszahlen und die immens hohe Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeimmobilien machen Berlin zu einem der attraktivsten Orte für Investitionen in Europa. Dann gibt's hier noch so ein paar Zahlen. Also hier ist eine große 126.000. Es steht 126.000 neue Wohnungen. Hohe Attraktivität, Doppelpunkt. 126.000 neue Wohnungen müssen bis 2030. Guck mal auf die Uhr. Ah ja, April 2024. Okay. In Berlin entstehen, um die hohe Nachfrage zu decken. Also Glückwunsch, ihr habt etwas über 100 davon bereitgestellt. 57,4% Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in Berlin. Berlin hat ein hohes Wirtschaftswachstum. Um 57,4% stieg das Bruttoinlandsprodukt in Berlin von 2017 bis 2021 an. Spannende Zahl, um das dort abzuschneiden in 2021. Ich bin mir sehr sicher, dass es auch neue Zahlen gibt, aber es wird einen Grund geben, warum es weggelassen wurde. Und dann 39.000 Firmen jährlich, starkes Gründungspotenzial. 39.000 Firmen wurden im Schnitt der letzten 5 Jahre pro Jahr in Berlin gegründet. Die wirtschaftliche Bedeutung Berlins wächst kontinuierlich. Also ich muss sagen, dass den Begriff Vermögen aufbauen zu verwenden bei einem solchen Projekt, halte ich an der Stelle durchaus für sehr fragwürdig. Das ist ein Objekt, mit dem man vielleicht Vermögen vermehren kann, oder sichern kann oder parken oder ähnliches. Aber zum
Aufbau sicherlich nicht.
Aber zum Aufbau ist das an der Stelle nichts.
Also ich wünsche, weil ich mein Herz hängt an Neubauten und an Architektur, an Immobilien, ich wünsche den Entwicklern und allen Beteiligten wirklich viel Glück. Ich hoffe, sie haben sich rechtzeitig mit den potenziellen Käufern zusammengesetzt. Weil ich glaube auch auf der anderen Seite, wenn jemand 1, 2, 3, 4 Millionen für ein Penthouse kauft oder es gibt ja auch immer wieder diese Verkäuferfolklore, die haben gleich 3 Penthäuser gekauft und haben sie zusammengelegt. Es konnte gar nicht groß genug sein.
Ja.
Diese Folklore-Dinge kennen wir ja auch schon über die vielen Jahre, die wir im Markt sind. Ich wünsche denen wirklich, dass sie gute Recherche haben, dass sie ein gutes Netzwerk haben, dass sie wirklich da Käufer generieren und deren Wünsche auch, die, ich glaube, so individuell sind, dass man da noch auch einiges tun muss, bedienen können. Aber ich muss an der Stelle sagen, meine Wurzeln sind bäuerlich. Da bin ich zu kleinkariert dazu. Ich würde mich an so einem Projekt nie wagen. Ich würde da nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wobei, wenn du dir Dubai oder ähnliche Städte anschaust, gibt es Vergleichbares und das boomt auch.
Also ich glaube auch, die oberen Stockwerke werden sehr viel schneller verkauft sein.
Mit Sicherheit, ja.
Das steht relativ außer Frage, weil manche Dinge sind auch einfach Prestige. Es gibt Leute, die kaufen sich die Wohnungen, wie die Kranhäuser in Köln. Da haben sich Leute Wohnungen gekauft, nur um zu sagen, die oberste ist meine. Das ergibt nicht immer Sinn für normale. Also ich glaube, wie gesagt, die Penthäuser, um die braucht man sich keine Sorgen machen. Die Frage ist, wer wohnt in sowas im zweiten Stock? Das sind so ein bisschen die Dinge, wo ich mir durchaus Fragen stelle, um da auch mal meinen Senf dazu zu geben. Ich halte das Branding für unglücklich. Ich finde, etwas zu nehmen, was alternativ war, was Kunst hatte, was Kultur hatte, wo vor allem Geld, Vermögen, Kapital nicht im Zentrum stand, wie den Tacheles an der Stelle. Es platt zu walzen und an der Stelle muss man sagen, in gewisser Weise schon ein bisschen einen Tempel an den Mammon draufzustellen und zu sagen, wir nehmen aber den Namen.
Und Reminiszenzen da dran, in
ja, ein bisschen und versuchen, Kunst hier. Genau, versuchen hier und da mit einer Kunstinitiative, mit diesem Fotografiker oder Fotografiska, da irgendwie noch dran zu bleiben und die Quote zu erfüllen, dass wir da was Kunstmäßiges, Kulturelles reinmachen müssen. Dann mach lieber einen harten Cut und sag, das ist jetzt das Quartier am, oder gebt ihm irgendeinen fancy Namen, wie so Doro, Quartiere Gold, immer haben. Wo ich sag, also so, es fühlt sich ein bisschen an wie auf einem Grab tanzen. Also es fühlt sich ein bisschen an wie Häme, finde ich, an das, was da kulturell mal war. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Berliner dem Projekt nicht mit Liebe begegnen.
Na du, wenn Gentrifizierung ein Problem ist in Städten, das wissen wir ja, dann braucht man nichts dazu zu sagen, wenn die Miete von 50 Cent auf 50 Euro den Quadratmeter gestiegen ist.
Richtig. Zweiter Punkt. Man kann ja mit so einer Quartiersentwicklung sich durchaus auch Freunde machen im Quartier, indem ich das Quartier aufwerte. Damit meine ich nicht Geld, sondern da sind plötzlich Aufenthaltsmöglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, Verweilmöglichkeiten, Treffpunkte, die es dort vorher nicht gab, die sich aber in das existierende Viertel eingliedern und die bestehenden Bewohner, die nicht im Quartier leben, mit eingliedern und ihnen Möglichkeiten geben, die sie vorher nicht hatten. Meiner Meinung nach ist das, was gute Quartiersplanung machen sollte, nämlich sich integrieren und nicht nur für die Leute, die dort wohnen, da sein, sondern auch für die drumherum. Das sehe ich hier wenig. Also es ist für mich so dermaßen entfernt und abgehoben vom normalen Berliner Bürger. Also ich habe es vorhin gesagt, Health and Spa Club, Hundewaschraum, Sicherheitskonzept ist immer etwas, wo man vielleicht zweimal drauf kommen sollte, was das denn jetzt bedeutet. Heißt das Zugangskontrollen, heißt das, ne? Wo ich glaube, dass das kein Ort ist, wo jetzt eine normale Berliner Familie hingeht und sagt, da trinken wir einen Kaffee oder da ist ein kleiner Spielplatz, da gehe ich mit den Kids hin.
Ich kann nur sagen,
mir schwer tue.
Bei uns Bahnstadt Heidelberg, ein komplettes Quartier aus der Retorte.
Ja.
Früher Bahnnebengebäude, jetzt eigentlich großes Wohnquartier mit, glaube ich, 6.000 Wohneinheiten. Und da gibt's auch Spielplätze und da gibt's auch schöne Außenanlagen und Freiräume. Und
keine
da
Parkplätze.
Kann man mit den Kindern schön spielen. Und wenn du da mal als Nicht-Quartiersbewohner hin willst, katastrophales Parksystem.
Mhm. Also es hast gibt du schon wirklich mal keine Parkplätze, um's hier einfach mal den Leuten deutlich zu machen. Es gibt also Tiefgaragen unter den Gebäuden. Punkt.
Kommst du nicht rein?
Genau.
Ich war bei einer Besprechung. Hatte eine halbe Stunde Zeit, einen Parkplatz zu finden. Es war nicht möglich.
Ja, ja, genau.
Und weißt du, was da ein Kaffee kostet?
4,50.
Unten Niveau. Ja, du kannst auch für bunte Getränke 9,50 Euro oder 12 Euro pro Glas bezahlen.
Ja.
Es ist also einfach ein Preisniveau. Das schlägt natürlich auch in der Dienstleistung nieder. Wenn der entsprechende Pächter 50, 60 Euro Miete zahlt, dann kostet dein Kaffee halt auch mal 6, 7 Euro oder ein Aperol oder sowas, auch sogar zweistellig, irre. Also das ist schon schwierig.
Ja.
Ich tue mir da, ich kann kaum was dazu sagen, weil das ist auf jeden Fall nicht meine Welt. Wir müssten mal jemand einladen, der da wirklich sagt, ich sehe da die große Chance und die Zukunft drin.
Ja. Also ich meine, auf der einen Seite kann ich aus einer rein kalkulatorischen Perspektive durchaus nachvollziehen, warum man für eine sehr wohlhabende Kundschaft baut. Das ist Rechnung. Das kann ich nachvollziehen. Und aktuell gibt es, glaube ich, auch durchaus ein Argument dafür zu tun, dass du bessere Verkaufschancen hast, wenn du richtig auf die Kacke haust und sagst Ultraluxus, damit ich die superreiche Zielgruppe bekomme, als so ein Halbding, wo zu einer früheren Zinssituation vielleicht die Ärzte und sowas drin gewesen wären, weil die Zielgruppe ist gerade ziemlich schwach aufgestellt. Also es gibt schon Herleitungen, wo ich sage, okay, zu einem Aspekt, also zu einem Teil kann ich es verstehen, dass ausnahmslos das gesamte Quartier so ist, finde ich durchaus fragwürdig, weil die schiere Menge an Nachfrage erschließt sich mir nicht. Und ich betone nochmal, ich habe in allen Beispielen den günstigsten Preis genannt. Also wir haben von den unteren Preisen gesprochen. Da geht nach oben hin nochmal sehr, sehr viel mehr. Wo ich mir, wie gesagt, wer wohnt bei sowas im zweiten Stock? Und das ist etwas, wo ich mir sehr schwer tue, wo ich auch sagen muss, Stadt Berlin, also ich habe nichts dazu gefunden. Vielleicht habe ich es übersehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht übersehen habe. Ich habe nichts zu einer Quote gefunden, was vielleicht bezahlbares Wohnen angeht. Also da ist keine bezahlbare Wohneinheit in diesem Projekt vorhanden. Wir hatten ja mal gesprochen mit Unternehmen aus Hamburg, die durchaus solche Quoten in ihren Projekten haben, wo ich als Stadt sagen muss, oder wo ich von der Stadt erwarten würde, dass man sowas vielleicht auch tut. Ne? Habe ich jetzt hier nicht gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Projekt, jetzt stark werbeträchtig, in den wahrscheinlich angespanntesten Wohnungsmarkt Deutschlands zu bewerben oder zu veröffentlichen und zu positionieren, halte ich durchaus für sehr, sehr gefährlich. Also aus einer Perspektive von, da muss man befürchten, dass euch Fenster eingeworfen werden. Also
das ist ein wirklich, Ghetto für Reiche.
Genau, also da muss man wirklich befürchten, dass das Sicherheitskonzept nicht ohne Grund da ist, weil da, glaube ich, sehr, sehr viel Wut und Frust dadurch ausgelöst wird. Da muss man befürchten, dass es Demonstrationen geben wird, dass die in Zukunft eher vor eurer Haustür stattfinden als woanders, weil man da jetzt halt einen Tempel ans Geld hingestellt hat und eigentlich wirklich eine Versinnbildlichung oder Verbildlichung des nicht bezahlbaren Wohnens in Berlin. Und auch politisch ist das jetzt, also die haben so ein bisschen das goldene Kalb quasi aus der Bibelgeschichte geschaffen von ihr seid das Problem, sage ich jetzt einfach mal. Ihr seid für uns hier in Berlin die Verbildlichung des Problems. Ich sage nicht, dass es so ist, aber ich sage, dass die öffentliche Wahrnehmung an der Stelle, glaube ich, es könnte kaum ein schlimmeres Timing sein als jetzt gerade. Und da bin ich auch gespannt, wie die Politik sich gegenüber sowas positioniert, weil es wird ja auch in dem Projekt explizit gesagt, es ist der letzte Bauplatz gewesen. Das heißt, auch die Stadt scheint sich verabschiedet zu haben von bezahlbarem Wohnen im Zentrum der Stadt. Und da muss ich sagen, hätte ich jetzt schon vielleicht die ein oder andere Frage an den Senat in Berlin, wenn ich Berliner wäre.
Also das kannst du von allen Ecken betrachten. Das ist sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube auch jetzt mal, aber ich kann es nicht nachvollziehen, ich bin nicht so. Stell dir vor, du würdest dort wohnen,
ja,
und würdest am Sonntagmorgen zum Joggen mal rausgehen.
Ja.
Und musst schon Angst kriegen, dass du Ohrfeige verpasst bekommst, weil du da drin wohnst. Stell dir mal deine Kinder vor,
ja,
die ganz normal da irgendwie am städtischen Leben teilnehmen sollen. Unmöglich.
Ja.
Stell dir mal, ich benutze mal den Begriff altes Geld vor, die wollen nicht auf dem Präsentierteller sitzen. Die sind wirklich lieber in der Villa im Grunewald,
ja,
oder sonst wo.
Mit 700 Meter Auffahrt.
Und ja. Sind dann nur Rapper und Influencer, die neues, schnelles Geld gefunden haben.
Also ich wollte gerade sagen, es ist meiner Meinung nach definitiv New Money. Also auf jeden Fall New Money. Ich glaube, es ist auch, du hast es vorhin gesagt, definitiv internationales Geld, was da reinkommt. Aber ich weiß nicht. Ich frage mich auch, ob sowas florieren kann. Also ob du wirklich als so, weil wenn man sich eine Luftbildaufnahme anschaut, du bist ja wirklich Press an Press an Press mitten in Berlin-Mitte. Also da sind alte Gebäude, da sind Gebäude, da zahlt irgendjemand unter Umständen noch mit einem 30 Jahre alten Mietvertrag 5 Euro der Quadratmeter und so. Also das ist wirklich, du bist mitten drin und bist trotzdem so isoliert. Und ich frage mich, du hast gerade gesagt, also kannst du dich auch wohlfühlen als eine der Personen, die dort dann wohnt? Oder bist du im Endeffekt wirklich einfach nur in deinem Quartier? Und da wird man vielleicht unter Umständen irgendwann dann tatsächlich über Zugangskontrollen sprechen müssen. Und verlässt das zum großen Teil deines Tages nicht oder nur im Auto über die Tiefgarage oder keine Ahnung was. Ich muss da immer denken an, also ich unterstütze das in keinster Weise, aber ich denke daran, dass du ja immer auch wieder Leute hast, die zum Beispiel Pelzmäntel tragen und dann geht da jemand mit Sprühfarbe dran und so. Also diese Art von zur Schaustellung von Reichtum, wenn der Kontrast aktuell so hoch ist in der Stadt, was das Thema bezahlbares Wohnen angeht, wird, glaube ich, schon zu sehr stark oder befürchte ich einfach, dass es zu sehr stark negativen Reaktionen an der Stelle führt und dass die Google-Bewertungen unter Umständen auch unter die 3,5 Sterne fallen. Weil tue ich mir schwer im aktuellen Klima sowieso und so viel. Weißt du, wenn sie gesagt hätten, bei einem Gebäude hauen wir auf die Kacke. Und wenn da dann irgendwelche Rapper und keine Ahnung was drin wohnen wollen und das so ein Elbphilharmonie geschwungene Fassade-Ding sein soll, mach halt, ist okay. Es gibt auch andere solche Gebäude. Hier der Springer Verlag hat ja auch absolut auf die Kacke gehauen mit seinem eigenen Gebäude. Ist okay, akzeptieren die Leute bis zu einem bestimmten Maß. Aber im Endeffekt ein ganzes Quartier für den Berliner, nicht nur Normalbürger, sondern eigentlich für die Berliner 99,5% wahrscheinlich absolut unerreichbar zu machen, 99,9 würde ich sogar sagen, ist irgendwie unappetitlich. Ich weiß es nicht. Ich tu mir an der Stelle schwer. Ich möchte da keinem schlecht reden. Die Gebäude sind schön. Also aus einer neuen Modernität sind die schön, da hat man sich was überlegt, die sind designt. Ich selbst gehöre der Gruppe an, wo man sagt, vielleicht hätte man sich bisschen mehr mit der Geschichte auseinandersetzen können und versuchen, ein bisschen was von dem alten, schönen wiederherzustellen, dann hätte man, glaube ich, auch eine andere Akzeptanz gehabt. Ich glaube, dann hätte man auch sehr viel mehr verstanden, dass das schweineteuer wird, wenn du so etwas machst. Aber dann sagt man, hey, ihr habt was Tolles für uns erhalten und der Preis davon ist, dass das Luxuswohnungen sind. Machen wir. Ist okay, kann ich verstehen. Jetzt ist es so ein bisschen, was hat Berlin von diesem Gebäude. Und ich tue mir schwer, was zu finden. Ich tue mir sogar schwer, was zu finden, was Berlin Mitte von diesem Gebäude hat. Außer, dass man einmal durchspaziert sagt, jo, Glas, weiß, hier und da ein Baum. Wie hast du gesagt, 5,50 Euro Cappuccino. Und dann gehen wir wieder. Und das, ja. Sorry.
Also, sorry, da aber bin ich echt sprachlos. Mir wird da auch jetzt nichts einfallen. Ich habe mir schon überlegt, naja, wäre vielleicht eine Kultureinrichtung dort besser gewesen wie eine Wohneinrichtung und zu sagen, auch wenn es schweineteuer ist, wir machen da richtige Reminiszenz an das, was ja, in den letzten 100 Jahren dort war.
Kreativagenturen oder irgendwie sowas, die da mit einem Budget reingehen. Aber, dass man halt sagt, hey, wir haben es halt beibehalten. Wir haben den Spirit beibehalten. Das können wir aber nur durch Quersubventionen machen. Das heißt, irgendjemand anders muss richtig viel Geld bezahlen, damit ihr wenig Geld bezahlt. Das verstehen Leute, aber das fehlt mir hier einfach.
Oder wenn man auch kulturell noch was angefangen hätte mit dem, was da war.
Ja.
Zumindest dort dafür gesorgt hätte, dass es irgendwo weitergehen kann.
Mhm.
Und dann von mir aus Tacheles 2.
Ja.
2.0 oder. Aber macht mich sprachlos.
Ja, und ich finde, es ist schon auch ein gewisses Signal an die Stadt Berlin und auch an. Man muss einfach an der Stelle sagen, wir haben ja schon mal in irgendeinem Podcast. Ich glaube, das ist irgendwo in den ersten 50 Folgen drin über Gentrifizierung gesprochen und wie Gentrifizierung läuft. Und dass eigentlich der erste Motor des Auflebens eines Viertels sind Künstler und Studierende. Das heißt, Künstler, also einkommensarme Gruppen, die aber sehr viel an Seele, sagt man gerne, einem solchen Stadtteil einhauchen, sind unheimlich wichtig, wenn man, darüber sprechen wir auch immer mal wieder, soziale Energie haben will. Wenn ich wenn ich einfach auch Schönheit haben will in meinem Stadtteil und nicht nur Dinge, die sich rechnen oder sonst irgendwas. Weil es gibt manche Dinge, die kommen nur zustande, weil da jemand mit wahnsinnig viel Leidenschaft mit dran war und sehr viel mehr Einsatz gebracht hätte, als in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich zu rechtfertigen ist. Und daraus kommt ja auch, dass viele Neubauten, dass denen so eine gewisse Seelenlosigkeit unterstellt wird, weil die Wirtschaftlichkeit halt einfach Limits hat. Und wenn ich nicht jemanden habe, der 150-200% bringt für sowas, dann kommt da nichts Besonderes an der Stelle. Oder tut man sich schwer, dass da was Besonderes zustande kommt. Und wenn jetzt natürlich Berlin zunehmend sagt, ich nehme dieser Gruppe von Leuten, die vielen Räumen sehr viel Leben einhaucht. Und wir haben es vorhin in einer der Bewertungen gehört, es sind Orte, wo man sich begegnet, es sind Leute, Orte, wo man sich kennenlernt. Und wir sagen, wir beschützen solche Orte nicht mehr für euch oder schaffen sie nicht mehr, weil es wirtschaftlich attraktivere Alternativen gibt. Dann muss man sich durchaus fragen, wie lange Berlin noch das Berlin ist, was wahrscheinlich viele lieben gelernt haben. Weil dann bewege ich mich schnell auf so das Empfinden eines Central Business Districts oder ähnliches zu. Und da ist jetzt nicht unbedingt viel Seele in einem Central Business District.
Also das ist, denke ich, auch eine gute Zusammenfassung und ein gutes Ende. Wir haben ja auch über nicht nur soziale Energie, sondern über Schwarmstädte gesprochen.
Ja.
Ich erinnere mich, dass zwei Dinge zusammenkommen mussten, nämlich junge Menschen, die miteinander sprechen,
ja,
und Orte, an denen sie sich versammeln konnten. Und wenn, das war ja eine Studie vom GDI in Basel, und die haben ja mehrere internationale Städte und auch deutsche untersucht und auch Schweizer Städte. Und dann kam eben raus, Berlin ist schon die Stadt, wo man sich nicht mehr treffen kann, weil die Plätze zu teuer geworden sind.
Ja, andere Städte auch.
In London das Gleiche. Und übrigens auch mangelnds Leute, keine Schwarmstadt ist Bremen. Mhm. Und ich gehe mal bewusst zu den Kleinen und Gießen und Koblenz und Trier sind Städte, wo dieses eben zusammenkommt, dass man miteinander spricht, dass es nicht Ghetto-Trennung gibt, sondern Zusammenkunft und dass es Orte gibt, wo man sich treffen kann. Und da gehört halt auch dazu, dass man das Bier oder den Kaffee bezahlen können muss, den es da gibt.
Ja. Und
ich glaube, mehr halt kann man dazu nicht sagen. Ja. Ich bin sprachlos da heute.
Ja, also ich muss auch sagen, mir wurde das zugeschickt von unserer Social Media Managerin Annika. Die hat gemeint, ich glaube, das wäre was für den Podcast. Und ich habe das irgendwann mal am Wochenende oder so spät abends, also ich war auf jeden Fall nicht im Büro, habe ich das angeguckt. Ich hatte wirklich mein Handy in der Hand und ich habe 10 Minuten den Kopf geschüttelt. Ich dachte, Mensch, wo führt das hin?
Dann machen wir mal noch eine neue Folge. Ich habe mir virtuell die neue Google-Zentrale in New York angeschaut.
Ich bin gespannt.
Da kannst du auch was erleben.
Okay, also du möchtest, dass ich aus dem Kopf schütteln
übrigens
wahrscheinlich
Bausumme
gar nicht
über 2 Milliarden Euro, Dollar.
2 Milliarden Dollar?
Yes.
Was haben die gebaut? Eine Stadt?
Direkt an nah den, an den am Ufer des
Hudson.
Des Hudson. Und ganz groß das Thema Hospitality. Aha. Also hotelartiges Arbeiten in hotelartiger Umgebung.
Mit Snuselräumen.
Mit Snusel. ich bin vom Glauben abgefallen. Wir hören jetzt auf. Das machen wir mal in einer eigenen Folge. Aber ich glaube, okay, es ist alles gesagt. Soziale Energie kommt da nicht raus. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich bin oft genug in Berlin. Ich werde ein Auge drauf werfen, wie sich das entwickelt.
Wir gehen mal erleuchtete Fenster zählen bei Gelegenheit. Ich habe ja auch Freunde in Berlin. Die werde ich ab und an vorbeischicken. Gucken wir mal, wo da überall Licht brennt.
Ja.
Alles klar.
Und schau dir mal The Wilhelm an.
Ich schaue mir mal so Wilhelm an. Gut, das war ein bisschen ein ernüchterndes Ende, aber ich glaube, es war transparent, dass wir uns schwer getan haben. Verständnis für dieses Projekt aufzubringen. Mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Weil das ist ja durchaus etwas, was die Gemüter bewegt und wo mich auch wirklich euer Input interessieren würde. Vielleicht gibt es welche, die überhaupt nicht unserer Meinung sind, die sagen, es muss solche Leuchtturmprojekte geben und es war schon immer etwas, was sich nur die Superreichen leisten konnten oder das ist nur der erste Schritt und da kommt noch mehr. Ihr könnt uns bei Spotify direkt Kommentare hinterlassen. Am besten lesen wir es aber tatsächlich auf Instagram. Dort sind wir Lagebericht-Podcast oder unter einem unserer LinkedIn-Beiträge. Dort gibt's auch Lagebericht in Immobilien-Podcast oder eben Peter und mich als Personen. Da freuen wir uns immer, wenn ihr connectet. Und natürlich, wenn ihr uns Anregungen gebt. Zum einen als Feedback zur Folge, zum anderen aber natürlich auch Folgenvorschläge, Ideen, Anmerkungen, Korrekturen, was auch immer es da irgendwie noch geben kann. Und mich würde wirklich interessieren, was sagt ihr denn? Sprecht doch mal Tacheles, um es um es doch mal mit einem Wortwitz enden zu
lassen. Das ist auch heute...
Sie laden uns ja dazu ein,
das
oder?
Das ist auch heute mein Fazit. Ich würde gern Tacheles hören.
Ja.
Wo hat mein Hirn keinen Zugang zu diesem Projekt?
Ja.
Was fehlt uns, um es verstehen zu können?
Ich wollte gerade sagen, vielleicht fehlt uns ja ein Puzzleteil, was wir einfach nicht sehen.
Würde ich mir vor dem Hintergrund richtig wünschen, dass wir da mal Meinungen dazu kriegen. Letzter Punkt zu deinen Fünferbewertungen am Beginn. Das waren, glaube ich, alle Leute, die durch das Quartier gelaufen sind und gesehen haben, schön. Das
sind Touris, sind keine Berliner.
Und die waren vielleicht vorher mal da, wo es ein bisschen mützig war und gesagt haben, na, das ist doch jetzt ordentlich und aufgeräumt.
Ja.
Und das ist halt aber nicht das, was ein Quartier ausmacht.
Ja, richtig. Geh ich absolut mit. Damit für die heutige Folge vielleicht eine etwas fragwürdige Zukunft für Immobilien in Berlin-Mitte. Aber wir bleiben dabei, Peter.
Ich frage alle nach der Zukunft von so einem Projekt wie Tacheles.
Gut. Wir bleiben trotzdem dabei. Eine gute Zukunft mit Immobilien. Und wir hören uns wieder nächsten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.